Herzlich willkommen, auch von meiner Seite. Schön, dass wir uns heute Morgen versammeln dürfen, um in sein Wort hineinzutauchen. Heute vielleicht mit einem ungewöhnlichen und vielleicht auch herausfordernden Text aus dem Buch Hohelied, dem Lied der Liebe. Und wir möchten schauen, was die ersten vier Verse uns heute aus dem Hohelied zu sagen haben. Wer das Buch zum ersten Mal aufschlägt, der kann vielleicht denken, Mensch, ein erotisches Liebeslied in der Bibel? Ist es hier am richtigen Platz? Gehört das hierhin? Viele haben sich gefragt, warum so ein leidenschaftliches Liebeslied in der Bibel seinen Platz findet. Und wie ist das eben Teil der Heiligen Schrift geworden? Und natürlich die Frage, was hat es uns heute noch zu sagen? Was will es uns weitergeben? Doch bevor wir in die ersten vier Verse anschauen und hineintauchen, möchte ich doch ein paar Hintergrundinformationen zu diesem Buch weitergeben, gerade eben, weil es manchmal für manche doch nicht ganz einfach einzuordnen ist. Und da möchte ich uns einleitend ein paar Gedanken dazu weitergeben. Das Hohelied ist grundsätzlich, kann man sagen, eine Sammlung von Liebesliedern, wo ein Dialog zwischen einer jungen Frau und einem Mann schildern. Und das Buch ist voller Poesie. Das heißt, es wird viel Bildersprache benutzt, um das Geschehen zwischen Mann und Frau zu erwähnen oder eben auch weiterzugeben. Nicht nur Bilder, sondern auch Gefühle. Und auch ganz viel Sehnsüchte werden hier genannt. In diesem Buch geht es eben anders wie in vielen anderen biblischen Büchern nicht um Prophetie, sondern vor allem um Poesie. Dieses Lied, diese Sammlung dieser Lieder wurde wahrscheinlich im 10. Jahrhundert vor Christus entstanden oder zusammengefügt und traditionell wird Salomo als Verfasser angenommen, weil er auch im Vers 1 auch genannt wird. Und das zeigt diese Liebe und das Begehren, wo zur menschlichen Erfahrung dazugehört. Es feiert die Liebe, zwischenmenschliche Liebe als Gottes gute Gabe. Ich kenne deine Einstellung, deine Haltung nicht zu diesem Buch, aber in der Geschichte haben sich so drei unterschiedliche Haltungen gezeigt und die möchte ich kurz erwähnen. Das erste ist die Ablehnung. Die Ablehnung, wo es darum geht, dass das Buch viel zu körperbetont, eben zu erotisch, kann man sagen, zu vielmehr die Menschen stehen hier im Zentrum, dass man es eigentlich im Bestimmten ablehnt und sagt, so ein Buch hat eigentlich in der Bibel nichts zu suchen. Da kommt eben nicht wirklich so biblische Lehre vor, geistliche Gedanken und manche Aussagen wirken dann schon fast provozierend, wo man denkt, Mensch, das passt eigentlich nicht so ganz zum Rest der Bibel. Und deshalb ist das eine Haltung, die manche Menschen haben. Es gibt auch in der Kirchengeschichte, haben Rabbiner und Kirchenväter das Buch eigentlich abgelehnt und gesagt, nein, das gehört eigentlich nicht dazu. Doch ich glaube, es gehört zum Kanon, zu dieser Sammlung der biblischen Bücher und auch sie sind Gottes Wort. Und ich glaube, wir müssen lernen, gerade die zwischenmenschliche Liebe nicht unbedingt mit Scham zu bedecken, sondern sie als eine Gabe des Schöpfers zu begreifen. Vielleicht zeigt sich auch in unserer Gemeinde eine gewisse Tendenz in dieser Gruppe, dass wir auch nicht viele Predigten hören über das Hohelied, weil man vielleicht überfordert ist oder nicht so recht weiß, wie man damit umgehen soll. Ist es unterbelichtet? Vielleicht auch eben, weil der ein oder andere auch denkt, nein, ich tue mich damit schwer, ich lehne es lieber ab. Die zweite Gruppe, die deutet das um. Die versucht jetzt den Text zu lesen, aber zu schauen, ja, was finden wir jetzt hier für geistliche Inhalte? Wie könnten wir diese zwischenmenschliche Liebe, wo hier so im Vordergrund ist, umdeuten? Allegorie ist eine Form davon, das bedeutet umdeuten. Also man möchte das Hohelied umdeuten Und versucht zum Beispiel hier in dieser Beziehung, wo zwischen Mann und Frau dann die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk oder eben Christus und der Gemeinde zu sehen. Also man sucht dann Gedanken und versucht eigentlich all die Inhalte vom Buch umzudeuten. Aber das Problem dabei ist, wenn ich euch den Auftrag geben würde, deutet das mal um, da wird jeder von euch auf eine andere Umdeutung kommen. Das heißt, es wird völlig willkürlich umgedeutet. Und das macht es dann eben schwierig, wenn man die Auslegung dazu liest. Der eine ist an dieser Meinung, der andere sagt das Gegenteil. Und da ist das Chaos vorprogrammiert, da weiß man dann gar nicht mehr recht, was ist jetzt die Umdeutung, die Allegorie, die wir hier finden. Das andere ist die Allegorie, die Typologie. Da versucht man Typologen zu finden. Also das ist dann schon näher am Text in dem Sinn, dass es den historischen Kontext zulässt. Aber man sucht dann darin eine geistliche Wirklichkeit zu finden. Ich gehe nachher noch kurz darauf ein und möchte die zwei Ansätze der Allegorie und Typologie noch kurz bewerten. Aber die dritte Gruppe, die sagt, ich nehme das an, und zwar wörtlich und weisheitlich. Es ist ein Weisheitsbuch und die Liebe zwischen Mann und Frau ist eine von Gott gewollte und geschenkte gute Gabe. Und sie feiert das in aller Schönheit und Tiefe. Sie will lehren, wie eben gelingende, verantwortliche Liebe aussieht. Warum sind die zwei Punkte der Umdeutung Allegorie und Typologie etwas problematisch? Die Allegorie, wie gesagt, die möchte etwas behaupten, was der Text nicht eindeutig sagt. Man versucht jetzt das umzudeuten. Und es gibt eben andere Beispiele in der Bibel, zum Beispiel Hosea 1, Vers 2, wo wir Hinweise haben, dass es eben allegorisch zu verstehen ist. Dort soll der Hosea eine Hure zur Frau nehmen, sie heiraten, Kinder bekommen mit ihr. Und dann sagt aber die Bibel, genau so ist eigentlich mein Volk. Also dort wird etwas gesagt, wo eben als Allegorie zu verstehen ist, aber ein Hinweis im Text, auch im Jesaja gibt es Hinweise. Die allegorische Auslegung ist zudem weithin verbreitet, weil sie der Erwartung entgegenkommt, dass in erster Linie in der Bibel geistliche Inhalte, geistliche Wahrheiten vermittelt wird. Und das Thema dieser geschlechtlichen Liebe erscheint demgegenüber irgendwie einfach zu unpassend, zu unheilig. Und deshalb sagt man, ja, wir müssen schon einen geistlichen Punkt, geistliche Inhalte finden in diesem Buch, sonst bringt es uns ja in dem Sinn geistlich nicht weiter. Und die zweite Begründung, damit Allegorie geschehen kann, ist eben der, dass sie sagen, ja, in der Beziehung zwischen Gott und den Menschen wird doch die Ehe immer wieder auch als Bild verwendet an anderen Stellen. Wo Epheser 5, wo der Paulus das eben vergleicht. Aber es gibt hier zwei wichtige Unterschiede. Das eine ist, dass eben die Propheten eindeutige Hinweise geben, dass man es allegorisch verstehen muss. Ich habe Hosea 1, Vers 2 schon erwähnt. Es gibt am Jesaja 62 Hinweise, dass wir das eben umdeuten sollen oder vielleicht sogar müssen. Und das zweite ist, das ist noch triftiger, dieser Grund, das Hohelied beschreibt ein erotisches, körperbetontes oder körperbetonte Sprache oder Liebesverhältnis. Die Propheten, die wenden eine solche Sprache auch, aber immer nur dann, wenn es um den Götzendienst geht. Da wird eben von Hurerei und von diesen Dingen gesprochen. Und wenn es um Beziehung zwischen Gott und den Menschen geht, dann haben solche erotische Ausdrücke keinen Platz. Ausdrücke, wie wir sie zum Beispiel im Hohelied 4, Vers 5 finden, über reizvolle Brüste, die haben in der Beziehung zwischen Gott und den Menschen nichts zu tun. Also wenn die Bibel erotische Sprache nutzt, dann eigentlich immer im Zusammenhang mit Götzendienst, aber nicht mit der Beziehung zwischen mir und Gott. Und das ist doch ein triftiger Unterschied. Das wichtigste Argument gegen diese allegorische Auslegung ist jedoch dass weder der Text selbst, das Hohelied selber, noch ein anderer Teil der Bibel uns dazu auffordern, dass wir das Hohelied als allegorisch verstehen müssen oder sollen. Eine seriöse Auslegung, die achtet auf das, was da steht und was der Text selber vermitteln möchte. Kurz zur Typologie. Sie anerkennt den historischen Kontext. Hier wird zum Beispiel die Ehe als Spiegel zwischen des Bundes zwischen Christus und der Gemeinde verstanden. Das ist viel vorsichtiger und biblisch eher haltbar, wo man einfach gewisse Typologen sieht im Buch. Aber wenn wir das Hohelied primär als Typologie lesen, dann machen wir die geistliche Deutung zur Hauptsache und die Schöpfungsgabe zur Nebensache. Und das ist ein großer Verlust. Denn das Hohelied, da beschreibt und um ihn geht es um den Ehebund und nicht um den Gottesbund. Das ist ganz offensichtlich und dürfen wir einfach auch mal so festhalten. Also, beides, Allegorie und Typologie, können Aspekte beleuchten, aber sie ersetzen nicht die textgemäße Auslegung des Hohelieds. Es ist ein Weisheitslied der Liebe zwischen Mann und Frau. Noch ein Wort zum Aufbau des Hohelieds, bevor wir dann in die ersten vier Verse eintauchen. Das Hohelied ist ein poetisches Gesamtkunstwerk, das in fünf sogenannten Zyklen aufgebaut ist. Und jeder dieser Zyklus beinhaltet vier Elemente, die sich immer wiederholen. Und das sind diese vier hier. Wo es darum geht, dass die Frau Verlangen hat, sie verlangt nach ihm, und dann kommt es zu einer Art Begegnung, sie treffen sich, dann macht er ihr dann Komplimente und verlangt nach ihr, sie lädt ihn ein, gibt sich ihm hin, und dann wiederholt sich dieser Zyklus fünfmal im ganzen Buch. Ich habe hier noch eine andere Grafik, das ist vielleicht etwas zu klein, aber einfach, dass ihr eine kleine Ahnung bekommt. Es geht im Zyklus 1, wo eben auch die ersten vier Verse dann dazugehören, um das Kennenlernen. Dann gibt es eine Einladung, dann kommt Kapitel 4 und 5, dann die Hochzeit und Hochzeitsnacht. Und dann im vierten Zyklus die wilde Romantik, im Zyklus 5 dann, wo die Liebe besiegt wird. Die Mitte, eben Kapitel 4 und 5, es ist der Hochzeitstag, die Hochzeitsnacht, wo hier thematisiert werden. Und interessant ist noch, dass das Hohelied eingerahmt ist in zwei Texte. Das sind erste im Kapitel 1, 5 und 6 sowie Kapitel 8, 8 bis 12. Und dort wird das Thema genannt, Heranwachsen und Reifen zur Liebe. Und da kommt immer wieder dieser Kehrvers, wo uns vielleicht doch noch bekannt ist vom Hohelied, weckt nicht die Liebe, solange es ihr nicht gefällt. Man soll nicht etwas wecken, bevor es reif ist, es anzugehen. Also dieser Aufbau, diese fünf Zyklen, diese Struktur hier, zeigt uns, es ist eine kunstvolle Komposition, die uns sagen will, Liebe soll beobachtet, geprüft, gelebt, aber auch gestaltet werden. Und das unterstreicht eben auch die weisheitliche Natur dieses Buches. Ich möchte jetzt eintauchen in die ersten vier Verse vom Hohelied und möchte mit uns durchgehen und schauen, was uns diese Verse heute noch sagen. Ich habe den Text hier mit dabei aus der Hoffnung für alle. Das schönste Lied von Salomo. Komm und küss mich immer wieder. Ich genieße deine Liebe mehr als den besten Wein. Der Duft deines Salben betört mich. Dein Name ist wie ein besonderes Parfüm. Darum lieben dich die Mädchen. Nimm mich bei der Hand, schnell, lass uns laufen, bring mich zu dir nach Hause. Du bist mein König, ich freue mich über dich. Du bist mein ganzes Glück. Deine Liebe ist kostbarer als der edelste Wein. Kein Wunder, dass die Mädchen für dich schwärmen. Wir lernen hier eine junge Frau kennen, die voller Gefühle ist, wie ein Gefühlsausbruch hat und sich nach Küssen, nach Zärtlichkeit, nach Liebe sehnt. Aber zu Beginn steht hier, dass es das Lied aller Lieder ist, das schönste aller Lieder. Das heißt, es ist die höchste Steigerungsform, ein Superlativ in unserem Deutsch, im Sinne von das schönste aller Lieder. Es gibt viele schöne Lieder und Gedichte, würde man vielleicht heute sagen bei uns. Aber dieses hier, das Hohelied der Liebe, das ist das Schönste. Und wie schön ist es, dass wir uns auch mit dem beschäftigen dürfen, dass es in der Bibel steht. Es überragt alle anderen Liebeslieder, weil es eben nicht nur von Liebe spricht, sondern sie in die Beziehung und Verbindung mit göttlicher Weisheit besingt. Also man könnte eigentlich auch sagen, es ist zwischenmenschliche Liebe, wie sie sich Gott gedacht hat. Es ist die Anleitung, wie Menschen sich annähern können, wie Menschen Liebe leben können. Und das beschreibt die Liebe, wie sie sich für den Menschen vorstellt. Und zwar völlig losgelöst von all dem, was wir heute mit der Liebe erleben. Ohne Gewalt, ohne Verschmutzung, ohne Missbrauch, ohne Unreinheit. Es ist die Liebe, die Gott für die Menschen gedacht hat. Und die finden wir im Hohelied. Vielleicht sollten wir Eltern, wenn wir unseren Kindern, Söhnen, Töchtern etwas über Liebe beibringen wollen, das Hohelied durchgehen. Weil in der Welt ist die Liebe im zwischenmenschlichen Bereich so versaut, Entschuldigung für das Wort, so verschmutzt, so mit Gewalt und Missbrauch vermischt, dass man manchmal gar nicht mehr merkt, was ist eigentlich die wahre, die schöne Liebe wirklich. Und da müssen wir aufs Hohelied gehen und schauen, hier haben wir diese Liebe beschrieben. Und das macht eben dieses Buch auch so wertvoll, wo uns der Schöpfer zeigt, schaut mal, ich habe diese Schönheit der Liebe in die Menschen hineingelegt und ich gebe sogar noch ein ganzes Buch als Anleitung dazu. Wie können wir das gestalten? Und deshalb ist es gut, wenn wir es ganz neu wieder entdecken. Ja, die Ausdrucksweise, die ist uns vielleicht befremdlich. Wenn da von Gazellen und was weiß ich alles geschrieben ist, denken wir, was Komisches. Aber wir müssen uns ja überlegen, die Menschen konnten das auch nur in ihrem Kontext, in ihrer Sprache, in den Gedanken ausdrücken, die sie hatte. Wenn wir heute das Hohelied neu schreiben würden, dann würden wir nicht mehr diese Worte gebrauchen. Dann würden wir andere Dinge gebrauchen, die für uns schön sind. Oder mit, verglichen mit Duft und Öl, da denken wir, was ist das für ein Vergleich? Was will das sagen? Wir würden das heute anders ausdrücken, aber das Hohelied ist eben zu einer bestimmten Zeit, in einer bestimmten Kultur entstanden. Und trotzdem ist es, lohnt es sich, den Wert und die Aussagen dieses Buches eben herauszufinden, ihnen nachzugehen. Was eben auch befremdlich ist, ist die Herangehensweise. Man hat den Eindruck beim Hohelied, da darf man alles. Wir sind uns gewohnt, wenn es um Thema Liebe geht, dass wir ganz schnell von den Grenzen sprechen. Dass man sagt, ja, vorehelicher oder außerehelicher Geschlechtsverkehr ist nichts und dann kommt Homosexualität, Ehescheidung und so weiter. Die ganzen Themen, die uns beschäftigen uns und wir schauen oft, wenn wir das Thema Liebe anschauen, wo sind die Grenzen der Liebe? Und das Hohelied macht das nicht. Das Hohelied ist ein Lied, das die Liebe von ihrer Mitte aus betrachtet. Sie geht von der Mitte aus, eigentlich vom Kern der Liebe, diese Begeisterung, von, dass ich geliebt werde, wie diese junge Frau ausdrückt. Und dann ist das im Bild gesprochen, wie dass man sich an der Hand nimmt und sagt, jetzt dürfen wir diesen Garten der Liebe entdecken. Und der Paulus und andere, die zeigen die Zäune dieses Gartens der Liebe und sagen, hey, es ist nicht gut, dass man außerhalb der Ehe Geschlechtsverkehr hat. Und das hat auch seine Gründe, die sind gut, das ist ein Schutz. Aber das Hohelied sagt nicht, hier sind die Grenzen, sondern es sagt, hey, hier ist die Mitte. Hier kannst du die Liebe entfachen, hier kannst du sie entdecken. Natürlich kommen, wenn man sie entdeckt, irgendwann kommen auch an die Grenzen. Wie weit darf das Verlangen gehen und so weiter. Aber sie beginnt im Zentrum und das ist für viele eben auch befremdlich, weil sie denken, hey, der Paulus und Jesus selber, die reden ja von Ehescheidung, von allem, von den Grenzen, aber das Hohelied macht das nicht, das passt nicht. Aber wenn wir verstehen, dass sie hier eben im Zentrum anfängt, es von hier aus anfängt zu entdecken und zu entwickeln und nicht von den Grenzen. Und das ist eigentlich viel positiver, wenn man im Kern anfängt und sagt, schau mal, was Liebe eigentlich ist und was sie im Menschen bewirkt. Dann kommt Vers 2 und hier wird diese Frau einfach, die nimmt kein Blatt vor den Mund, sondern sie sagt einfach so frei heraus, nach was sie sich sehnt. Sie sehnt sich nach Küssen, küss mich immer wieder, ich genieße deine Liebe mehr als den besten Wein. Sie möchte geküsst werden, sie möchte zärtlich berührt werden. Denke, Gedanken, die wir kennen. Jeder Mensch hat nach seiner Sehnsucht in sich, geliebt zu werden, angenommen zu sein. Einfach in dem Sinn, im positiven Sinn, einfach begehrt zu werden. Und das ist vielleicht eben der Start einer Beziehung oder schon vor der Beziehung, wo dieser Wunsch da ist in einem Menschen. Und jetzt macht sie hier noch einen interessanten Vergleich. Sie vergleicht die Liebe mit Wein. Und jetzt müssen wir einfach mal darüber nachdenken, was hat Liebe und Wein gemeinsam? Ist nicht beides ein besonderer Genuss? Beides ist nichts für Kinder, sondern für erwachsene Menschen. Beides wirkt, je nachdem wie viel man konsumiert, berauschend. Es bewirkt aber irgendwie auch ein Hochgefühl. Aber es hat natürlich damit auch die Gefahr darin, die Kontrolle zu verlieren. Ist das nicht ein starkes Bild? Es kommt dann im Kapitel 8, geht es noch härter zu. Da wird es nicht nur mit Wein verglichen, mit so berauschend, dass man hier die Kontrolle verliert, sondern Kapitel 8 sagt dann, Liebe ist wie der Tod. Und leidenschaftlich wie das Totenreich. Da werden doch nochmal stärkere Vergleiche gebraucht. Aber hier will sie, dieser Vergleich mit Wein will zeigen, Liebe berauscht, Liebe erfreut und bewegt. Aber wie beim Wein braucht es auch Reife, Maß und Verantwortungsbewusstsein, damit umzugehen. Ich glaube, wir alle sehnen uns nach echter Nähe, nach Liebe, nach Freundschaften. Wir sehnen uns danach, in den Arm genommen zu werden und einfach sein zu dürfen und sich geliebt zu wissen. Und Menschen, die das vielleicht nicht mehr aushalten, die stürzen sich dann in etwas hinein und suchen auf Knopfdruck diese Liebe, weil sie sagen, ich brauche das. Und es ist auch schön, das Verliebtsein ist ein Geschenk von Gott. Man darf berauscht sein, man darf verliebt sein, man darf dieses Hochgefühl auf Wolke 7 schwebend erleben, das möchte Gott. Und doch ist in allem die Frage, wie wir damit umgehen. Wir dürfen verliebt sein, aber es braucht diese Weisheit von Gott. Es braucht Reife und Gottesfurcht. Wir dürfen diese Liebe genießen und uns aber immer bewusst sein, Liebe, die von Gott kommt, ist kein Spielzeug. Im Vers 3 kommt dieser Vergleich, der Duft deiner Salben betört mich. Dein Name ist wie ein besonderes Parfüm, darum lieben dich die Mädchen. Also von diesem jetzt noch unbekannten Mann erfahren wir als erstes, dass er gut riecht. Auch schön, oder? Spannend. Was fällt dir auf, wenn du einen jungen oder attraktiven jungen Mann oder junge Frau siehst? Fällt dir auch als erstes am meisten auf, dass er oder sie gut riecht? Guten Geschmack fürs richtige Parfüm hat. Auch hier ist gut, wenn wir darüber nachdenken und uns eben damit beschäftigen und darüber nachdenken und merken, hier steht dann der Name, dein Name ist wie ein besonderes Parfüm. Hier geht es nicht um das Parfüm an sich, sondern hier geht es um den Namen. Das bedeutet, es geht um diesen Ruf dieses Mannes, es geht um seinen Charakter. Im Hebräischen ist hier ein Wortspiel benutzt. Shaman bedeutet Salböl und Shem bedeutet Name. Shem, Shem. Und das heißt, dein Name ist wie Salböl, dein Name riecht gut, du hast Ausstrahlung, dein Charakter. Heute würde ich mir sagen, das ist ein Gentleman, geprägt von Respekt, Integrität, moralischer Qualität. Und darum ist er begehrt. Sein Ruf ist bekannt für seine geistlich tiefe Aussagen oder sein Leben, das in Harmonie mit der Bibel ist. Hier geht es um den Namen dieses unbekannten Mannes, das verbreitet wird, das eben diesen guten Ruf auslöst. Diese junge Frau hat sich scheinbar also schon vor der ersten Begegnung viel Gutes von diesem Mann gehört. Und wahrscheinlich hat sie sich vorher auch umgehört. Und deshalb kann man hier sagen, es zählt eigentlich nicht immer nur der erste Eindruck. Nicht immer ist es Liebe auf den ersten Blick, sondern man darf auch hinhören. Man darf sich umhören. Wer hat diesen guten Ruf? Im Bild gesprochen, wer riecht gut? Welcher Mann hat diesen Charakter? Wer könnte mein Ehemann, meine Ehefrau werden? Und deshalb möchte ich dir die Frage auch mitgeben. Was strahlt von deinem Leben aus? Wie riecht dein Name, dein Duft, dein Ruf im Raum, in deiner Klasse, wenn sie dann wieder beginnt, die Schule, aber auch an deinem Arbeitsplatz, aber auch hier in der Gemeinde? Denn wir alle, in dem Sinn riechen, wir alle geben Dinge von uns preis, wie wir uns geben, wie wir uns verhalten. Unser Ruf, der ist mehr oder weniger bekannt. Und Gott ruft uns zu einem Leben, das angenehm duftet, nach Liebe, Wahrheit und Treue. Sprüche 22, Vers 1 heißt es, ein guter Name ist besser als Reichtum. Das heißt, wenn du einen Mann oder eine Frau heiratest, schau nicht, wie viel Geld hat die Familie, sondern schau auf den Namen. Nicht, wie er heißt, sondern auf seinen Ruf, auf seinen Charakter. Das wird dir später im Leben mehr bringen als Reichtum, als viel Geld auf dem Konto. Kommen wir zu Vers 4. Nimm mich bei der Hand, schnell lass uns laufen, bring mich zu dir nach Haus. Du bist mein König, ich freue mich über dich. Du bist mein ganzes Glück, deine Liebe ist kostbarer als der edelste Wein. Kein Wunder, dass die Mädchen für dich schwärmen. Jetzt scheint die junge Frau diesem Mann tatsächlich begegnet zu sein und stellt fest, die anderen Mädchen, die haben nur zu Recht von ihm geschwärmt. Sein Ruf, sein Charakter, das stimmt überein mit dem, was ich gehört habe. Das ist kein Gerücht, das ist Tatsache. Und sie ist einfach nur hin und weg. Die Liebe ist voll Kraft, Anziehung und Bewegung. Und sie geht so weit, dass sie ihn als ihren König nennt. Hier kann man sich jetzt die Frage stellen, geht es jetzt hier um eine königliche Hochzeit? Ja, wenn es König Salomo ist, wäre ja das naheliegend. Aber es ist eher so zu verstehen, wenn man eben den weiteren Fortgang des Liedes betrachtet, dass es hier um ein Bild geht. Bei dem Geliebten zu sein, diese Liebe zu erleben, das ist ein wahrhaft königliches Gefühl für diese Frau. Sie fühlt sich so geborgen, so wohl, dass sie sagt, so vergleicht sie das mit einem Königssein oder Königsgefühl. So ohne Sorgen, so wie ich kann mich dem anvertrauen, der mich beschützen kann, der alles für mich tun kann und tun wird. Wie der König eben vielleicht für die Menschen in seiner Stadt. Und auch hier möchte ich uns nochmal eine Frage stellen, wie redest du über die du liebst? Angefangen bei der eigenen Ehefrau, Ehepartner. Bist du auch noch hin und weg von dieser Liebe? Hast du auch noch dieses königliche Gefühl, an ihm und an ihr geborgen zu sein? Was schätzt du an deiner Frau, an deinem Partner, deinem Freund, deiner Freundin? Und sagst du ihr das auch mal als ein ehrliches Kompliment, ein Dankeschön, ein aufrichtiges, von Herzen kommendes Ich liebe dich? Das kann Beziehungen stärken und auch heilen. Also wir sehen, das Hohelied beginnt mit einer deutlichen Aussage der weiblichen Sprecherin. Sie hat Verlangen nach Liebe, nach einem Mann, der sie umwirbt. Sie wünscht sich Küsse, Zärtlichkeiten und ist von ihm begeistert. Und sie begegnet ihm auch. Und damit ist das Thema dieses ganzen Hoheliedes eröffnet. Die Liebe zwischen Mann und Frau, die vielleicht schönste Schöpfungsgabe, die wir Menschen haben. Von der erzählischen Seite her gesehen handeln sich diese Verse vom Beginn einer Beziehung. Die junge Frau hat durch ihre Freundinnen, diese Mädchen, die später im Text die Töchter Jerusalems genannt werden, erfahren, wie dieser Mann ist, von seinem Charakter, von seiner Ausstrahlung. Und in dieser ersten Begegnung kann sie diesen Ruf, den sie vernommen hat, nur bestätigen. Und sie ist ganz verliebt und ist in freudiger Erwartung für die Dinge, die jetzt kommen werden. Und ich lade uns ein, dass wir hier nicht enden nach den ersten vier Versen, sondern dass wir selber daheim dieses Liebespärchen weiter verfolgen und lesen, wie es weitergeht. Es stellen sich ihr nämlich zuerst ein paar Hindernisse in den Weg, aber es lohnt sich, weiter darin zu lesen, zu nachzudenken, was dieses Lied aller Lieder, das schönste aller Lieder uns heute noch zu sagen hat. Ja, abschließend, Gott hat diese Liebe geschaffen, nicht als Spielzeug für uns, sondern eigentlich als Krone der Schöpfung. Das Hohelied erinnert uns daran, dass wir auch unsere tiefsten Gefühle, was die Liebe angeht, von Gottes Weisheit durchdrungen sind. Er hat es gewollt und er weiß ja, was Liebe bei den Menschen auslöst. Und deshalb müssen wir uns vor Gott nicht schämen, wenn wir bei Wolke 7 schweben, wenn wir im Liebesgefühlfieber sind. Wir dürfen Gott mit hineinnehmen. Verliebt sein ist nicht alles, aber es ist ein Vorgeschmack auf diese größte Liebe, wo uns das Neue Testament zeigt, die Liebe von Jesus Christus zu uns. Diese Liebe, dass sie rein, unbefleckt und eben frei von Gewalt und Missbrauch sein kann, hat Jesus Christus sein Leben gekostet. Er hat bezahlt, damit diese Liebe Liebe sein kann, so wie er es gedacht hat. Und wenn Menschen hier sind, die sagen, ich habe in diesem Bereich schon so viele Verletzungen oder Wunden in meinem Herzen, dann darf auch bei ihm Heilung geschehen. Dann darf auch bei ihm Vergebung zugesprochen werden. Und er möchte dir genau diese Liebe, wie sie das Hohelied beschreibt, auch wieder neu schenken und dass du sie erleben darfst. Ich möchte mit uns abschließend beten. Wenn es möglich ist, bitte ich doch dazu, aufzustehen. Herr Jesus, ich danke dir herzlich für das Hohelied der Liebe, das wir in der Bibel haben, wo du uns zeigst, wie du die Liebe zwischen den Menschen gedacht hast. Ja, wie sie rein und heilig ist, wie sie so ist, wie du sie für uns wünschst. Und schenk, dass wir sie ernst nehmen, dass wir verantwortungsvoll damit umgehen, in Weisheit und Reife. Ich danke dir, dass du uns das schenkst als Gabe der Schöpfung, das nicht nur zur Fortpflanzung dient, sondern dass wir uns daran erfreuen dürfen. Du schaust nicht weg, wenn Menschen sich lieben, sondern du freust dich umso mehr und du hast selber gezeigt, wie du Menschen liebst, die dir noch ferne stehen. Du hast dein Leben am Kreuz gegeben, um uns zu erlösen. Dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Danke, dass der Weg zu deinem Vater frei und offen ist und dass jeder Mensch zu dir kommen darf, ob er verletzt ist, gerade auch im Bereich der Liebe und Sexualität. Bei dir ist Vergebung, Bei dir ist ein Neuanfang möglich und wir dürfen mit dir durch unser Leben gehen. Dafür danke ich dir und möchte dich einfach auch um einen besonderen Schutz für unsere Kinder, Teenie, Jugendlichen bitten, die in dieser Welt so vielem ausgesetzt sind, gerade diesen Themen der Liebe und Sexualität, wo oft verdreht wird, wo oft nicht die schöpferischen Gedanken zum Ausdruck kommen, sondern die Verdrehung. Und da bitten wir, Jesus, in deinem Namen, dass du unsere Kinder, Teenie und Jugendlichen schützt und sie segnest auf dem Weg und schenkst, dass sie erkennen können, was du für Gedanken der Liebe für sie hast. Danke dafür, dass wir uns dir anbefehlen dürfen. Und so möchte ich dich bitten, Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lasse dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, hebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen göttlichen Frieden. Amen.